Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Worüber hast du dich in der letzten Woche gefreut? Du über die kühle Tränke. Ich habe mich gefreut, dass ich von Ollamünde zurück nicht im Stau in der Karlaischen Straße stehen musste, sondern freie Fahrt hatte am Mittwoch und auch gestern. Worüber habt ihr euch zuletzt gefreut? Ein herrliches Eis. Pudding wäre vielleicht besser, ist nicht so kalt. Ein Besuch in der Oberlausitz. Freude. Was ist das eigentlich? Freude ist eine Emotion, zu der im Normalfall jeder fähig ist. Wenn man in einen Kinderwagen schaut und das Baby lächelt, dann lächelt man unweigerlich zurück, oder? Du kannst es auch an der Ampel ausprobieren. Wenn du an der Ampel stehst und gegenüberstehen auch Leute, lächle sie mal an. In der Regel bekommst du ein Lächeln zurück. Ich weiß nicht, wie es jetzt in der Hitze so ist, ob die Leute das ja zum Lachen aufgelegt sind. Biologisch ausgedrückt oder chemisch ausgedrückt wird Freude durch eine Vielzahl von Botenstoffen wie Dopamin, Oxytocin und Endorphine ausgelöst. Diese Hormone und Neurotransmitter werden aufgrund ihrer euphorisierenden Wirkung oft auch als körpereigene Drogen bezeichnet. Also gar nichts weiter, bloß ein bisschen Chemie in uns drinnen. Aber Freude erleichtert und verstärkt soziale Ansprechbarkeit und erleichtert es, in sozialen Gruppen zu leben. Freude signalisiert uns, dass Bedürfnisse, die wir hatten, erfüllt wurden. Und es ist schön, wenn man sich mit jemand anderem mitfreuen kann. In den Gleichnissen vom verlorenen Schaf, verlorenen Groschen und auch vom verlorenen Sohn wird das direkt angesprochen. Zum Beispiel in Lukas 5, 15, 5-7, wenn er es gefunden hat, dann freut er es, nimmt es auf die Schultern und trägt es nach Hause. Dort ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, genauso ist es bei Gott im Himmel, mehr Freude über einen Sünder, der ein neues Leben anfängt, als über 99 andere, die das nicht nötig haben. Oder beim verlorenen Geldstück ist eine Frau, die das gesucht hat. Wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Silberstück wiedergefunden. Und beim verlorenen Sohn, da lässt der Vater aus Freude über die Heimkehr des Sohnes ein Fest feiern. Und der Vater sagt zum älteren Sohn, mein Sohn, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ob sich allerdings der zu Hause gebliebene Sohn dann doch noch mitgefreut hat, wird uns nicht erzählt. Und da merken wir schon, man kann auch Freude verhindern, obwohl man Grund zur Freude hätte. Zum Beispiel, wenn man neidisch auf den anderen ist, da kann man sich nicht wirklich mitfreuen. Man kann es vielleicht vortäuschen. Und dann gibt es noch die, ich möchte mal sagen, die Schwester des Neides oder den Bruder des Neides, die Schadenfreude. Diese Freude ist in den meisten Kulturen verpönt. Teilweise wird sie aber auch zelebriert. Zum Beispiel am 1. April. Wenn jemand in den April geschickt wird, da gilt es als legitim, einen anderen Menschen einen Streich zu spielen und dass wir uns dann freuen, wenn der darauf reinfällt. Eine andere Art der Freude möchte ich noch nennen, die Vorfreude. Von ihr heißt es Vorfreude, schönste Freude. Das singen wir meistens im Advent, der Vorfreude auf Weihnachten. Ist ja bald wieder soweit, noch 6 Monate. Ich habe es als Kind auch oft erlebt, die Vorfreude auf etwas, was ich erwarten durfte. Eine Trompete zum Beispiel. Die Vorfreude war größer als das Üben dann. Oder als ich das Akkordeon bekommen habe. Ja, das war toll. Ich habe es immer noch. Ich spiele auch manchmal drauf. Wenn dann die Wünsche erfüllt wurden, habe ich gemerkt, da kamen immer wieder neue dazu. Man war irgendwie nie zufrieden, nie glücklich mit dem, was man hatte. Echte Freude zeigt unseren Mitmenschen, dass wir glücklich sind. Freude zu erleben gehört zum Christsein dazu. Wenn Christen immer nur wie Trauerklöße rumrennen, da stimmt was nicht. Freude ist eine Frucht des Geistes. In Galater 5, Vers 22 können wir lesen, der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Da steht als erstes im Griechischen das Wort Agape, die Liebe, die ja den anderen im Blick hat, die nicht selbst das ihre sucht. Wir hatten letzte Woche ein bisschen über diese Agape nachgedacht. Dann das nächste Wort, was mit Freude übersetzt wird, Chara, gehört zum Wortstamm von Charis. Das ist heutzutage ein weiblicher Vorname, habe ich mir sagen lassen. Damit hängt aber auch Charisma, die Gnadengabe, zusammen. Und das müsste übersetzt werden mit die Gnade, das Geschenk, die Gunst, der Segen und die Güte. Und wir im Deutschen übersetzen nur mit Freude. Was da alles drinsteckt. Darüber lohnt es sich, weiter nachzudenken. Wir wollen erst einmal festhalten, Freude ist ein Geschenk Gottes. Jeder Mensch ist seit seiner Geburt fähig zur Freude. Gott hat das seit der Schöpfung so in uns Menschen angelegt. Im Griechischen heißt Freude Chara und ist nah verwandt mit dem anderen Wort Charis, was Gnade bedeutet. Freude ist beides ein Geschenk von Gott sowie auch eine Antwort auf dieses Geschenk von ihm. Tiefe, echte Freude entsteht also, wenn wir uns der Gnade Gottes bewusst werden. Und diese Freude bewirkt der Heilige Geist in uns als Frucht. Jesus ist kommen. Das ist der Grund unserer Freude, der selbst den Tod überlebt. Das ist der Grund für ewige Freude. Freude, die in unserem Herzen wächst. Freude in uns entsteht, wenn wir den Fokus auf Gott richten, anstatt in unseren Problemen und Dingen zu schwelgen, die uns unserer Zufriedenheit berauben, können wir uns Gott widmen. Und dieser Vers greift eine endzeitliche Prophetie aus dem Propheten Jesaja auf. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Die ewige Freude beginnt hier in uns und sie wächst und wird vollendet in Gottes ewige Herrlichkeit. Das soll nicht heißen, dass wir unsere Unzufriedenheit und unsere negativen Emotionen verleugnen sollen. Wir können zum Beispiel vielen Psalmen folgen und unser Herz Gott ausschütten. Wir können ihm in aller Direktheit sagen, was uns quält. Aber danach können wir diese Dinge an Gott abgeben und daran denken, wer er ist, und sich an ihm freuen. Einige Beispiele habe ich uns hier angeschlagen. Psalm 3, Psalm 13, Psalm 18, Psalm 43, Psalm 103 sind alles Psalmen, die dies belegen. Man kann sein Herz vor Gott ausschütten, um dann auch wieder froh zu werden. Oder auch, dass ihr den Brief des Paulus an die Philipper, Kapitel 4, die Verse 4 bis 8, mal zu Hause studiert und gründlich darüber nachdenkt. Hinten sind kleine Zettelchen, wo die Predigtextreihe draufsteht. Die könnt ihr euch mitnehmen und hinten drauf schreiben, Philipper 4, 4 bis 8 als Hausaufgabe. Und Jesus sagt uns in Johannes 15, in Versen 9 bis 11, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Freilich, es wird nicht jede Stunde und jeder Tag ein froher Tag sein. Aber diese Grundfreude, diese Urfreude, dass Christus gekommen ist, die kann uns keiner nehmen, wenn wir uns auf ihn verlassen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, A und O, Anfang und Ende steht da. Jesus ist kommen, er ist A und O. A und O steht für Alpha und Omega. Ihr habt sicher auch vielleicht dieses Zeichen schon mal gesehen. Das hat nichts mit Windows XP zu tun. Das X und das P, das sind auch griechische Buchstaben. Das ist Chi und Rho und steht für Christus. Und das A und das andere Omega A, das ist die Schreibweise, wieder Alpha und Omega. Inzwischen haben wir ja schon einige griechische Buchstaben kennengelernt. Alpha, Beta, Gamma, Delta. Im Moment macht uns die Delta-Virus-Variante zu schaffen. Da können noch eine Menge Varianten auftauchen, bis wir bei der Omega-Variante angelangt sind. Das griechische Alphabet umfasst 24 Buchstaben. Omega ist der letzte Buchstabe davon. Nee, dann kommt Alpha, Alpha bei Excel. Wenn wir das richtig ins Deutsche übertragen würden, müssten wir sagen von A bis Z, von Anfang bis Ende. Jesus ist der Anfang und das Ende. In Offenbarung 1, Vers 8, da wird es von Gott ausgesagt. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und in Offenbarung 22, Vers 13 sagt Jesus das von sich selbst. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Mit dieser Aussage wird der alttestamentliche Name Gottes, Yahweh, den man ja übersetzen müsste, ich war, der ich war, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde, auf diese kurze Formel gebracht. Ich bin das A und das O. Im Hebräerbrief Kapitel 13 können wir lesen, Jesus Christus gestern und heute und derselbe in Ewigkeit, A und O, Anfang und Ende. Und das meint, Gott und mit ihm ist Jesus der Herr über Raum und Zeit. Jesus ist kommen, der Herr über Raum und Zeit ist Mensch geworden. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Jesus ist Gott und Mensch zugleich. Jesus war, bevor er Mensch wurde, bei Gott. Wir haben es vorhin aus dem Kolosserbrief gelesen, da wird von der Präexistenz des Christus gesprochen. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Im Prinzip schreibt Paulus im Kolosserbrief das, was Johannes mit anderen Worten so beschrieben hat. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Und als Jesus Mensch geworden ist, hat er seine göttlichen Eigenschaften abgelegt, die Allwissenheit, die Allgegenwart und die Allmacht. Er war dennoch weiterhin Gott. Und deswegen konnte er auch sagen, ich und der Vater sind eins. Oder in Johannes 14, Vers 11, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. In Christus ist Gott und Mensch vereint. Die jahrhundertelange theologische Debatte, ist Jesus nun Mensch oder Gott? Das Konzil von Nicea formulierte diese Gleichheit, diese Wesensgleichheit von Christus und Gott. Das Konzil von Chalcedon fügte dann hinzu, dass Christus dennoch wesensgleich auch mit uns Mensch ist. Beide Naturen, so haben die es formuliert damals, sind in Jesus Christus unvermischt und ungetrennt vorhanden. Gleichzeitig wird Jesus Christus in die eine göttliche Person aufgenommen. Wir merken schon, wir kommen an die Grenzen unseres Denkens bei dem Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes. Jesus beantwortet die Frage ganz einfach. Beides, wahre Mensch und wahre Gott. Ich und der Vater sind eins. Manchmal muss man zwei Aussagen machen, die sich scheinbar widersprechen, um einem bestimmten Sachverhalt gerecht zu werden. Ein Beispiel aus der Physik. Das Licht erscheint in bestimmten Experimenten als Welle, in anderen scheint es aus Teilchen zu bestehen. Man würde das Licht nicht angemessen beschreiben, würde man es nur als nicht materielle Welle oder nur als Ansammlung gleichsam materielle Teilchen definieren. Die Lehre von den zwei Naturen Jesu Christi war geistesgeschichtlich der erste geniale Versuch, so eine komplementäre Definition zu machen. Gottheit und Menschheit vereinen sich in Jesus Christus. Wenn wir das bis zu Ende denken, dann heißt das auch, Gott wurde gekreuzigt. Gott hat unsere Schuld selbst auf sich geladen und gesühnt. Gott hat den Tod überwunden und ist auferstanden. Das ist natürlich für die anderen monotheistischen Religionen Gotteslästerung pur. Weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Und Paulus beschreibt das im Korintherbrief so, Kapitel 1, Vers 18 folgende, die Botschaft, dass für alle Menschen am Kreuz die Rettung vollbracht ist, muss denen, die verloren gehen, als barer Unsinn erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft. Die Juden fordern von Gott sichtbare Machterweise. Die Griechen suchen in allen Dingen einen Sinn, den die Vernunft begreift. Wir aber verkünden den gekreuzigten Christus als den von Gott versprochenen Retter. Für Juden ist das eine Gotteslästerung, für die anderen wahrer Unsinn. Und wir müssen heute vielleicht noch ergänzen, für die Moslems ist Jesus ein angesehener Prophet, aber dass Allah stirbt, ist undenkbar. Deswegen wird im Koran nicht Jesus selbst gekreuzigt, sondern ein anderer an seiner Statt. Zwischen Mohammed und seinen jüdischen Zeitgenossen entbrannte ein Streit, der eine Notiz im Koran wert war. In Sure 4, Verse 157, 58 heißt es, und weil sie sprachen, gemeint sind die Juden, wir haben Christus Jesus, den Sohn Marias, den Gesandten Gottes, getötet. Aber sie haben ihn nicht getötet und haben ihn auch nicht gekreuzigt. Vielmehr hat Gott ihn zu sich erhoben. Wir merken, da wird es einfach geleugnet, dass Jesus als der Sohn Gottes gekreuzigt wurde. Die Kreuzigung Jesu ist der Dreh- und Angelpunkt, an dem sich alles entscheidet. Deswegen steht die Frage, was ist das Kreuz Jesu für dich? Eine Ärgernis, eine Torheit oder eine Lüge? Oder ist es für dich die Kraft Gottes, das Ereignis, das die Schuldfrage für uns löst, die Tatsache, die uns den Zugang zum Vater wieder ermöglicht hat? Für mich ist das Kreuz Jesu die einzige Möglichkeit, meine Schuld vor Gott loszuwerden. Und seine Auferstehung ist für mich der Garant für die lebendige Hoffnung, die uns durch den Heiligen Geist geschenkt ist. Ja, Gott hat sich selbst erniedrigt und ist Mensch geworden, damals in dem kleinen Kind in Bethlehem. Der Schöpfer kommt uns Menschen so nah. Wie es in der vierten Zeile heißt, Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Der allmächtige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, wird selbst ein Mensch in Jesus Christus, zum Verwechseln ähnlich und doch einmalig, ohne Schuld. Einmalig lebt er uns Jesus vor, was es heißt, ein Leben der Liebe zu leben. Mir ist dazu wieder das Gleichnis eingefallen, das uns Anno Backhaus mal erzählt hat. Kam der Oberförst in den Wald und sah, dass seine Ameisen auf Wanderschaft zu einem großen Gebirgsbach waren. Er hatte Angst um sie. dass sie in den Tod liefen. Schließlich waren sie für die Ökologie des Waldes unabdingbar. Ich möchte mal ergänzen, für die Ökologie unserer Küche sind sie nicht unabdingbar. Da musste ich auch dran denken, als ich über die Ameisen nachdachte. Jedenfalls, der Oberfürst stellte der ersten Ameise seinen Fuß in den Weg, um sie zu bremsen. Doch die Ameisen wussten damit nichts anzufangen und liefen darüber hinweg. Für sie war Fuß etwas Unbekanntes und in der Größe auch etwas Bedrohliches. Schließlich waren ihre Gehwerkzeuge ganz anderer Art und viel überschaubarer. Der Oberförster geriet in Panik und merkte, dass die Ameisen nicht verstanden, was er bezwecken wollte. Er legte einen großen Stein auf den Weg, um ihn weiter abzusperren. Doch auch der Stein hinderte die Ameisen nicht daran, ihren Weg zum Bach quasi in den Tod fortzusetzen. Sie wussten ja noch nicht, dass sie auf den Tod zuliefen. Sie wundert sich nur, dass es plötzlich kalt unter ihren Füßen wurde, unbedingt durch den großen Stein, und sie einen Umweg laufen mussten. Da sah der Oberförster keinen weiteren Ausweg mehr, um seine Ameisen vor dem Ertrinken zu retten, als selbst Ameise zu werden. Sofort spricht er die erste Ameise an. Stopp, bleib stehen! Ich bin der Oberförster und habe die Übersicht. Wenn ihr hier weiterlauft, lauft ihr direkt in den Bach und somit in den sicheren Tod. Hahaha, lachten einige Ameisen. Du bist eine Ameise wie wir und nicht der Oberförster. Das ist doch nun ganz eindeutig zu sehen. Doch, ihr müsst mir glauben, ich will doch nur euer Bestes. Du spinnst ja, sagten ihm da die Ameisen. Nein, ich will euer Leben retten und euch den richtigen Weg zeigen. Habt ihr nicht gemerkt, dass ich euch meinen Fuß vorgesetzt habe und euch einen Stein in den Weg gelegt habe? Du behinderst uns, legst uns Stein in den Weg, stellst uns deinen Fuß in den Weg und willst uns retten und helfen. Sag mal, verkaufst du uns jetzt das Schwarz als Weiß? Nur weil wir Ameisen sind, fallen wir noch lange nicht darauf rein. Doch ihr müsst mir glauben, ich bin zwar eine Ameise, aber eigentlich bin ich der Oberförster. Ich habe ja keine andere Wahl gehabt, als Ameise zu werden, weil ihr auf keine andere Art mich verstehen könnt. Wenn ihr mir folgt, führe ich euch in Sicherheit. Ihr müsst nur einfach hinter mir hergehen. Einige der Ameisen glaubten ihm und gingen ihm hinterher. Aber nicht unwesentlich wenige ignorierten die Ameise, die ja eigentlich der Oberförster war. Und sie liefen in den sicheren Tod. Gott wurde Mensch. Er wurde in Jesus Christus Mensch. Gott hatte keine andere Wahl, mit uns zu kommunizieren. Von Mensch zu Mensch, auf gleicher Ebene. Er kam, um uns vor dem Tod zu bewahren. Er selbst, der Schöpfer, wurde klein, kam uns ganz nah, um uns zu retten. Alle scheinbaren Behinderungen Gottes hatten nicht das Ziel, uns zu ärgern, zu stören und zu behindern, auch wenn es vordergründig so aussah. Sie hatten das Ziel, uns wach zu machen für die Realität, uns zu retten vor dem Tod. Genau das ist es, was Jesus uns Menschen deutlich machen will. Und nun sind wir an seiner Stelle in der Aufgabe, das den Menschen bekannt zu machen. Himmel und Erde erzählen es den Heiden. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Himmel und Erden auf alle und alle mögliche und unmögliche Weise soll diese gute Botschaft allen Menschen bekannt gemacht werden. Wenn wir schweigen, werden die Steine schreien. Wenn wir diesem Auftrag nicht gerecht werden, sucht Gott sich andere, die er bevollmächtigt, seine Botschaft zu verkündigen. Und dieses Erzählen der guten Nachricht geschieht nicht unbedingt durch Worte, sondern durch unser Leben. Wir Christen sind die Bibel, die von den meisten Menschen gelesen wird. Unser Leben spricht Bände. Was erzählt unser Leben von Jesus? Spricht es davon, dass Jesus unser Grund, unsere Freude ist? Wird in unserem Alltag spürbar, dass Jesus unser Anfang und unser Ziel ist, von A bis Z? Erfahren die Menschen von uns, wer Jesus wirklich ist, nämlich wahrer Gott und wahrer Mensch? Lasst uns neu damit anfangen, dass Jesus in unserem Leben, in unserem Alltag zum Zuge kommt, dass er uns in unseren Entscheidungen bestimmen kann. Ja, dass wir unsere Hände, unsere Füße, unseren Mund, unser ganzes Sein zur Verkündigung der guten Nachricht einbringen. Amen.